Hallo und herzlich willkommen bei Radio Money Talk hier auf TIDE 96.0. Mein Name ist Bernhard Wenzel.
Und wir sind zu zweit hier. Mein Name ist Maurice Timmann.
Und bei Radio Money Talk wollen wir Geld aus alternativer Sichtweise betrachten. Aber damit klar ist, was alternativ ist, werden wir in den nächsten beiden Sendungen erklären, wie unser heutiges Geldsystem aufgebaut ist.
Ja, mit einer Sendung ist es einfach nicht geschafft. Zwei Sendungen zum richtigen Prinzip, wie funktioniert unser Geldsystem?
Ja, das wäre schön, wenn unser Geldsystem funktionieren würde, aber ich denke mal, wir werden zeigen, wie unser Geldsystem aufgebaut ist und warum es deshalb nicht funktionieren kann.
Und dazu habe ich dann noch jede Menge Fragen.
Um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie unser heutiges Geldsystem aufgebaut ist, fange ich am besten mal mit einer kleinen Geschichte an, wie man sich die Entstehungsgeschichte des Geldes vorstellen kann. Nehmen wir mal an, früher gab es Tauschhandel, wo jeder im Prinzip Selbstversorger war und die Sachen, die er über hatte, dann gegen Dinge getauscht hat, die er selbst brauchte, aber nicht selbst hergestellt hat. Und bei diesem Tauschhandel, da gab es dann gewisse Probleme, weil man musste immer jemanden finden, der genau das haben wollte, was man selber angeboten hat. Und zu allem Überfluss musste derjenige auch noch das haben, was ich haben will. Das heißt, man musste halt eine spezielle Person finden, die genau zu diesem Tauschbedürfnis passte. Und man kann sich vorstellen, dass man eventuell dann längere Tauschketten aufbaut, aber das wird dann sehr schnell sehr kompliziert. Und da könnte man sich vorstellen, dass man ein Zwischentauschmittel erfunden hat, nämlich Geld. Das war am Anfang etwas, was jeder irgendwie brauchte, zum Beispiel Salz oder zum Beispiel auch etwas, was man nicht unbedingt brauchte, was aber auch selten oder begehrt war, wie zum Beispiel Perlen oder bestimmte Muscheln. Und dieses Zwischentauschmittel wurde dann verwendet als allgemein anerkanntes Zwischentauschmittel, also als Geld sozusagen. Und das wurde von jedem akzeptiert und von daher musste man nur noch jemanden finden, der halt entsprechendes Geld hatte zum Tauschen und man konnte dieses Geld dann auch wieder weitertauschen.
Ja, Bernhard, kannst du uns denn sagen, wann denn das ungefähr vonstatten ging? Also in welchem Jahr oder in welchen Jahren?
Nein, das kann ich nicht sagen. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Und so wie es aussieht, kann das keiner so genau sagen. Also alle haben irgendwie angenommen, dass bevor es das Geld gab, es so eine Art Tauschwirtschaft gegeben haben muss, wie ich sie eben beschrieben habe, mit entsprechenden Problemen. Und dass aufgrund dieser Probleme dann auch das Geld entworfen wurde. Nur es ist so, dass also schon ungefähr 330 vor Christus hat Aristoteles diese Überlegung auch schon angestellt. Also genau das Gleiche, was ich eben erzählt habe. Und auch er hat sich nicht darüber ausgelassen, wann das dann mal gewesen ist oder welche Kultur das war. Er hat sich auch nur gedacht, es müsste ja früher mal so gewesen sein. Und deswegen hat man bestimmt das Geld erfunden. Aber die Sache ist, dass also auch alle Historiker kein einziges Volk oder keine einzige Kultur vorweisen können, wo wirklich dieser Tauschhandel so funktioniert hat. Also, das ist einfach nur ein Bild, das etwas veranschaulichen soll, wofür brauchen wir Geld überhaupt und wieso tauschen wir nicht direkt Waren gegen Waren aus.
So, dann wurde also irgendwann Gold als Tauschmittel, als Geld benutzt. Aber das ist natürlich auch etwas schwer im Gewicht und vor allen Dingen auch etwas gefährlich, von wegen Raubüberfällen.
Ja, also Gold hatte ich eben noch gar nicht erwähnt, aber das ist natürlich völlig richtig. Das ist, wenn man das mal etwas überspitzt ausdrückt, auch etwas, was man eigentlich zu nichts anderem braucht, außer zum Tausch. Okay, also ganz so ist es nicht. Das Gold hat heute durchaus einen gewissen technischen Wert, weil es nicht oxidiert. Das heißt, die Kontaktflächen behalten ihren niedrigen Widerstand. Kupfer und Silber, was wesentlich besser leitet, oxidiert mit der Zeit und deswegen gibt es da dann einen höheren elektrischen Übergangswiderstand. Aber die Erfindung des elektrischen Stroms ist gerade mal 150 Jahre her. Und von daher kann ich sagen, als Gold sich als Zahlungsmittel durchgesetzt hat, waren diese elektrischen Eigenschaften ganz sicher nicht interessant. Aber gehen wir mal davon aus, dass irgendwann das Gold sich durchgesetzt hat, aus welchen Gründen auch immer, als Zwischentauschmittel, also als Geld. Und da sagtest du ja schon ganz richtig, das war ein bisschen schwer zu transportieren und war auch etwas anfällig für Überfälle. Also wir kennen das aus alten Westernfilmen, wo dann die Postkutsche mit dem Gold überfallen wurde. Und da haben die Leute sich dann irgendwas überlegt, wie sie das anders regeln oder handhaben konnten. Und da kamen dann die Goldschmiede ins Spiel, aus denen sich dann später die Banken entwickelt haben. Die Goldschmiede bzw. die späteren Banken haben dieses Gold dann eingelagert in ihren Tresoren und haben dann entsprechend Lagerscheine ausgegeben. Also wenn es von der Bank kam, dann waren das entsprechende Banknoten, wo die Bank dann notiert hat, wie viel Gold eingelagert wurde.
Das bedeutet also, dass genauso viele Banknoten im Umlauf sind wie Gold.
Das war damals zumindest in der Anfangszeit so. Das ist auch ein guter Punkt, denn es wurde am Anfang sicherlich so gemacht, dass jeder, der dann so einen Lagerschein in die Hand bekommen hat, erstmal zur Bank gegangen ist, hat geguckt, ob sein Gold noch da ist, hat sich das auszahlen lassen, hat dann das Gold gleich wieder eingezahlt und hat dann wieder eine Banknote bekommen. Und da das dann irgendwann ein bisschen umständlich wurde, jedes Mal wieder zur Bank zu rennen, um zu gucken, ob sein Gold noch da ist, irgendwann merkten die Leute dann auch, ja, okay, das Gold ist da, ich muss das nicht immer neu abholen. Und dann sind die Leute dazu übergegangen, einfach diese Lagerscheine, also die Banknoten, gegeneinander zu tauschen. Also gar nicht mehr das Gold als Tauschmittel, also als Geld zu benutzen, sondern einfach die Banknoten, weil sie wussten ja, jedes Mal, wenn sie zur Bank gekommen sind und das Gold haben wollten, dann hatte die Bank das. Also haben sie sich darauf verlassen, das Gold, das wird schon bei der Bank im Tresor liegen und von daher muss ich ja meine Banknote gar nicht jedes Mal wieder umtauschen. Also hat es sich dann mehr und mehr eingebürgert, dass nur noch die Banknoten dem Besitzer gewechselt haben und das eigentliche Gold gar nicht mehr abgeholt wurde.
Das bedeutet also, dass immer mehr Gold bei den Banken lag.
Genau, also die Tresore wurden sozusagen immer voller und die Bank hat natürlich auch gemerkt, dass die Leute gar nicht mehr alles Gold abgeholt haben. Und die Banken sind da dann auch so ein bisschen geschäftstüchtig. Da unterscheiden sie sich auch nicht von den heutigen Banken. Und da sind sie dann auf eine ganz tolle Idee gekommen, nämlich, dass sie das Gold von den Leuten, die es nicht abholen, ja einfach weiterverleihen können. Weil sie wissen ja zum Beispiel, um jetzt mal eine Zahl zu nennen, es holt sowieso nur jeder Dritte sein Gold ab im Schnitt und der zahlt das auch irgendwann wieder ein. Das heißt, 2/3 von dem Gold, was sie haben, das wird eigentlich gar nicht abgeholt. Und von daher sind die Banken dann irgendwann auf die Idee gekommen, Mensch, wir könnten einfach 3-mal so viele Banknoten ausgeben, wie wir eigentlich Gold haben. Weil wenn eh nur 1/3 abgeholt wird, dann fällt das ja keinem auf. Und das war dann quasi die Geburtsstunde der Kredite, die sie vergeben haben. Sie haben dann Kredite vergeben, entweder direkt in Gold oder auch in Banknoten. Das war ja gegeneinander eintauschbar. Und diese Kredite haben sie dann verzinst vergeben. Das heißt, die Leute mussten mehr wieder zurückzahlen, als sie sich geliehen haben, weil vorher hatten sie ja nichts und die Bank hat ja auch eine Dienstleistung zur Verfügung gestellt, nämlich, dass sie das Gold anderer Leute verliehen haben, wovon die anderen Leute übrigens nichts wussten am Anfang, aber dafür haben sie dann halt Zinsen verlangt. Und das Entscheidende war, dass wenn so ein Kredit wieder zurückgezahlt wurde, dass dann auch wieder das Geld, also die Banknoten, vernichtet werden mussten.
Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Banknoten wurden dann vernichtet, als der Kredit wieder abbezahlt worden war. Wieso das?
Das hat einen ganz wichtigen Hintergrund, denn dadurch, dass sie die Kredite rausgegeben haben und das Geld auch wieder vernichtet haben, wenn die Kredite zurückgezahlt wurden, dadurch hatten sie immer einen Überblick, wie viel Geld noch im Umlauf war und das heißt, wie viel Goldreserven haben sie noch, für die sie wieder neue Kredite vergeben können. Und nur dadurch konnten sie im Prinzip sicherstellen, dass, zumindest wenn sie es nicht übertrieben haben, dass dieser Schwindel nicht aufflog, dass sie fremdes Gold verliehen haben. Das heißt, wenn alle Kredite wieder zurückgezahlt worden wären, nehmen wir mal an, das wäre möglich gewesen, dann wäre wieder der Zustand da gewesen, dass im Prinzip alle Scheine, die dann noch in Umlauf gewesen wären, durch Gold gedeckt wären, und zwar zu 100%.
So, aber die Banken haben doch auch noch Zinsen genommen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch heute immer noch sehr wichtig ist. Die Banken haben Zinsen genommen. Das heißt, im Prinzip musste immer mehr zurückgezahlt werden, als eigentlich ausgegeben wurde. Am Anfang fiel das nicht auf, weil das noch relativ wenig war, aber im Prinzip mussten dann später immer mehr Leute gucken, wo kriegen sie denn noch Geld her? Und im Prinzip sah es so aus, dass sie damals, als noch Leute Gold meinetwegen geschürft haben und das dann eingelagert haben, dass sie von denen dann die Lagerscheine, also die Banknoten irgendwie erhandeln, ertauschen, ergaunern, errauben, was auch immer konnten und damit dann ihren Kredit zurückzahlen. Und andererseits natürlich von den anderen Leuten, die sich einen Kredit genommen haben, von denen irgendwie Geld bekommen mussten, damit sie ihren eigenen Kredit begleichen konnten. Also das heißt, wenn dieses System lange genug lief, dann war es im Prinzip in einer Sackgasse, weil halt immer mehr Geld gebraucht wurde, um die Zinsen auch zahlen zu können. Das Problem war nur, dass das Geld für die Zinsen nie erzeugt wurde. Und in dem Fall, wo es halt noch mit der Goldeinlagerung funktioniert hat, dass auch gar nicht mehr so viel Gold da war oder neu dazu kam, dass man dieses Problem irgendwie lösen konnte.
So, nochmal für mich, Bernhard, also das bedeutet ja nichts anderes, dass die Geldmenge zwar stabil blieb, die Zinsen dazu kamen. Das heißt, es gab immer mehr Schulden und ich musste mir das von irgendjemand ergaunern, verdienen, klauen. Irgendjemand muss dann ja pleite gehen.
Das ist richtig. Also nehmen wir mal an, die Geldmenge wäre stabil geblieben, dann wäre natürlich dieser Kampf um das noch verbleibende Geld immer härter geworden, um irgendwie die Zinsen zahlen zu können. Und damit das nun nicht passiert ist, wurde dann die Geldmenge immer mehr erhöht. Das heißt, es wurden immer mehr Kredite vergeben, so dass es dann, wenn das in einem gewissen Rahmen blieb, eigentlich niemandem auffiel, dass das Spiel nie wieder zu Null aufging. Weil wenn man die Geldmenge in dem gleichen Rahmen erhöht, wie man Zinsen nimmt, dann ist es zwar immer noch so, dass man irgendjemand anders das Geld für die Zinsen abjagen muss, aber solange die Geldmenge dann noch die Möglichkeit hat, immer weiter zu steigen, fällt dieser Schwindel erstmal nicht auf.
Das heißt, die Geldmenge erhöht sich, aber damit auch irgendwie die Schulden.
Genau, das ist nämlich der Mechanismus, durch den das zusätzliche Geld überhaupt entstanden ist, nämlich Schulden. Und jetzt kommen wir mal zu dem spannenden Punkt, wo wir dann auch den Übergang in das heutige Geldsystem kriegen. Jetzt stell dir mal vor, wir denken uns einfach das Gold in diesem Spiel weg, aber alle anderen Spielregeln bleiben die gleichen.
Oha, sag ich da jetzt nur zu und da musst du etwas mehr ausholen.
Das heißt eigentlich nur, dass diese ursprüngliche Einlagerung von Gold und dann gegen Banknoten, dass die wegfiel, dass also auch die Golddeckung von diesen Banknoten irgendwann wegfiel und das Geld im heutigen System nur noch durch Schulden entsteht. Wie gesagt, das war früher dieses, ich sag mal, mittelalterliche Betrugsmodell der Banken, dass sie das Gold, was sie in den Tresoren hatten, weil es keiner abgeholt hat, zusätzlich verliehen haben gegen Kredite und dafür Zinsen genommen haben. Und ja, heute gibt es eigentlich nur noch dieses Geldschöpfen durch Kredite. Das heißt dann aber auch, dass natürlich die Summe allen Geldes, was in Umlauf ist, gleich hoch ist wie die Summe aller Kredite, weil Geld ja nur noch durch die Kredite entsteht.
Ja, da bleibt noch die Frage, was passiert mit den Zinsen und was würde passieren, wenn du mir zum Beispiel einfach nur Geld leihen würdest?
Ja, das sind zwei spannende Fragen. Ich fange erstmal mit der zweiten Frage an, die ist einfacher zu beantworten. Man kann dieses Geld, was die Banken durch Kreditvergabe erschaffen, kann man natürlich mehrfach verleihen. Also angenommen, du hättest jetzt plötzlich 1 Million auf deinem Konto, die du dir angespart hast und da denkst du dir, die könnte ich jetzt auch mal gegen Zinsen verleihen, dann verleihst du natürlich nur Geld, was vorher schon da war. Und wenn du das irgendwann zurückkriegst, dann ist das Geld immer noch da. Also das heißt, dieses Geld kann man mehrfach verleihen. Das heißt, im Prinzip könnte dadurch auch die Summe der Schulden höher ausfallen als die Summe der Bankkredite. Also das heißt, höher als das, was an Geld geschaffen wurde durch Bankkredite. Das ist der eine Punkt. dass Geld wirklich nur durch die Bankkredite entsteht und das Geld auch nur dann vernichtet wird, wenn man so einen Bankkredit dann wieder zurückzahlt. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, das sind die Zinsen. Das ist ein sehr spannender Punkt. Die Zinsen kommen ja immer obendrauf. Und die Zinsen werden bei der ursprünglichen Erschaffung von Geld nicht mit erschaffen. Das heißt, die Schuldenmenge wächst immer um die Summe der Zinsen. Und damit das halbwegs wieder aufgeht oder ich sag mal, damit es keinem auffällt, muss natürlich auch die Gesamtgeldmenge, also das heißt die Summe an neuen Krediten, ständig wachsen, damit dieses System nicht zusammenbricht.
Also nochmal, das bedeutet, Geld wird aus Krediten, also aus Schulden geschöpft und das würde doch bedeuten, wenn Deutschland seine Schulden komplett bezahlen würde, dass es in Deutschland zumindest kein Geld mehr gäbe.
Das wäre so, wenn der Staat die einzige Person in Anführungsstrichen wäre, die sich Geld leihen würde. Dem ist aber nicht so. Ich habe hier eine Statistik aus 2010 und da sieht das so aus, dass der Staat schon 2000 Milliarden Euro Schulden hat. Das ist schon eine ziemlich hohe Summe. Aber dann sind da noch die Unternehmen, die auch nochmal ungefähr 4700 Milliarden Schulden haben. Und nicht zu vergessen die privaten Haushalte, die auch über 1500 Milliarden Schulden haben. Das heißt, zusammengenommen haben diese drei Gruppen ungefähr 8300 Milliarden Euro Schulden. Und wenn man jetzt die 2000 Milliarden Euro, die die Bundesrepublik Deutschland an Schulden hat, davon abziehen würde, dann würden immer noch 6300 Milliarden Schulden übrig bleiben. Das heißt 6300 Milliarden an Geldmenge. Aber du hast natürlich recht, der Staat kommt immer wieder ins Gerede, dass er seine Schulden nicht zurückzahlt. Und das ist ganz einfach selektive Wahrnehmung, würde ich mal sagen. Denn beim Staat wird es natürlich augenfällig, weil es gibt ja immer nur einen Staat und der hat auch ein Schuldenkonto. Aber wenn man sich die Schulden bei den Unternehmen oder auch bei den privaten Haushalten anguckt, dann haben die auch etliches an Schulden, die auch prozentual zum Staat gesehen auch immer mehr steigen. Aber da ist es nicht so augenfällig, weil die einzelne Person, der einzelne Haushalt oder das einzelne Unternehmen natürlich zwischendurch ihre Schulden immer zurückzahlen wieder. Jeder Einzelne. Aber als Gruppe genommen werden die Schulden, die alle aufnehmen, immer größer. Und wenn jetzt alle, also sowohl der Staat, die Unternehmen als auch die privaten Haushalte, wenn die alle ihre Schulden, die sie bei der Bank gemacht haben, also Bankschulden, aus denen ursprünglich Geld entstanden ist, wenn die zurückgezahlt würden, dann würde auch sämtliches Geld vernichtet werden, was es gibt.
Aber wer hat denn jetzt eigentlich Guthaben?
Ja, das ist auch ganz spannend. Das taucht in dieser Statistik, die ich hier von 2010 habe, auch auf. Da ist einmal auch wieder der Staat angeführt, allerdings mit wesentlich weniger, wobei das hauptsächlich Sachvermögen sind, die zwar in Euro bewertet sind, die aber nicht in irgendeiner Form liquide sind. Das heißt, die müssten erst noch verkauft werden, bevor dieses Geld irgendwie dem Staat zufließen würde. Aber dann haben natürlich auch Unternehmen Guthaben und die größte Gruppe sind in der Tat die privaten Haushalte, die Guthaben haben. Wobei es da natürlich so aussieht, dass die Unternehmen, die verschuldet sind, sind ganz andere Unternehmen als die, die Guthaben haben. Und insbesondere sind die privaten Haushalte, die Schulden haben, völlig andere als die Haushalte, die diese ganzen Vermögen haben. Also hier in dieser Übersicht von 2010 sind das fast 5000 Milliarden Euro, die alleine private Haushalte an Vermögen haben.
So, aber wie verteilt sich das nun genau? Das hörte sich jetzt so an, als wären das zwar zwei verschiedene Gruppen, aber ich meine jetzt so prozentmäßig.
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, wie sich dieses Guthaben verteilt. Oder man kann auch fragen, wie sich dieses Guthaben umverteilt. Ich denke, darüber werden wir nach der Musikpause sprechen. Dann, ich denke, wir sind alle froh, wenn wir mal ein bisschen Luft holen können bei dieser Thematik. Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, ihr hört Radio Money Talk hier auf Tide 96.0. Und wir haben gerade darüber gesprochen, wie man sich denn die Entstehung unseres heutigen Geldsystems vorstellen kann. Also die Entwicklung erst vom Tauschhandel, dann zu einem Zwischentauschmittel wie Gold zum Beispiel, das dann als Banknoten, die im Prinzip am Anfang nur Lagerscheine waren für eingelagertes Gold, bis hin zu der Entwicklung, die wir heute haben, dass Geld wirklich nur noch aus Krediten entsteht. Darüber haben wir eben geredet und wie gesagt, nach der Musikpause besprechen wir dann mal, wie es mit der Umverteilung von dem Geld aussieht. Wir hören uns nach der Musik gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen bei Radio Money Talk. Hier sind wir wieder nach der Musikpause hier auf Tide 96.0. Eben haben wir darüber gesprochen, wie unser heutiges Geldsystem entstanden ist. Und dieses Geldsystem, in dem Geld einfach durch Schulden oder durch Buchungen entsteht, das nennt sich auch Fiat Money System.
Und hat das jetzt was mit dem Autohersteller zu tun?
Nein, das hat nichts mit dem Autohersteller zu tun, sondern das ist ein Wort aus dem Lateinischen. Einige kennen eventuell den Ausspruch aus der Bibel auf Latein, Fiat Lux, es werde Licht. Und in diesem Fall heißt es einfach Fiat Money, es werde Geld und es ward Geld. Also das heutige Geld entsteht nur noch durch Buchung, also durch Schulden, die aufgenommen werden, und wenn die Schulden wieder zurückgezahlt werden, dann verschwindet dieses Geld wieder. Darüber hatten wir eben vor der Musikpause geredet und jetzt hatte Maurice ja die spannende Frage gestellt, wie sieht das denn mit der Verteilung oder mit der Umverteilung von dem Geld aus? Und das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Das läuft hauptsächlich über Zinsen oder Kapitalrenditen oder wie auch immer man das nennen will. Also dadurch, dass man mit Geld weiteres Geld bekommt. Verdient will ich jetzt nicht sagen. Aber durch diesen Mechanismus, dass diejenigen, die Geld haben, was sie für sich arbeiten lassen können, in Anführungsstrichen, dadurch bekommen diese Leute natürlich immer mehr Geld. Geld für sich arbeiten lassen, das ist ein schöner Werbespruch, den sich Banken ausgedacht haben. Aber das ist natürlich völliger Blödsinn. Ich habe das mal in einem Experiment ausprobiert. Ich habe ein bisschen Geld genommen, ein paar Scheine und ein paar Münzen. Die habe ich dann neben den Abwasch gelegt und bin dann rausgegangen, so für 1-2 Stunden, bin dann wiedergekommen. Und als ich wiederkam, der Abwasch war immer noch nicht gemacht. Also zumindest in dem Punkt kann ich sagen, Geld kann gar nicht arbeiten. Menschen können arbeiten, Maschinen können arbeiten. Aber dass Geld arbeiten kann, das halte ich für ein Gerücht. Falls irgendjemand da andere Informationen hat, schreibt uns gerne an. Wie gesagt, Kontaktinformationen auf unserer Webseite www.radio-moneytalk.de. Aber zurück zum eigentlichen Punkt. Wie sieht das mit der Verteilung bzw. mit der Umverteilung von Geld aus? Da sind Zinsen ein ganz entscheidender Faktor. Und Statistiken zeigen immer wieder, dass die Haushalte, die schon viel Geld haben, durch diese Zinsen immer mehr Geld bekommen und auch wesentlich mehr Geld bekommen über die Zinsen, als sie an Zinsen zahlen. Und diejenigen Haushalte, die im Prinzip kein Geld oder sehr wenig Geld haben, dass die diese ganzen Zinsen zahlen, die die reichen Haushalte dann an Zinsen bekommen. Also das heißt, über diesen Zinsmechanismus findet schon eine gewaltige Umverteilung statt. Und diese Umverteilung ist jährlich höher als das Budget, was der gesamte Haushalt der Bundesrepublik Deutschland hat. Und das ist schon eine Größenordnung.
Also die unteren Haushalte müssen die Zinsen bezahlen. Wo bekommen sie die her? Sind die überhaupt kreditwürdig?
Das ist ein sehr spannender Punkt, den du da gerade ansprichst. Die Zinsen, die also gerade die finanziell schlechter gestellten Haushaltsgruppen zahlen, diese Zinsen zahlen sie nicht alleine an Bankkrediten, das kommt dann natürlich noch obendrauf, sondern diese Zinsen werden über jede Ausgabe gezahlt, die sie im täglichen Leben tätigen.
Das bedeutet, wenn ich mir jetzt zum Beispiel oder und die unteren Haushalte eine Cola kaufen, sind da schon Zinsen mit drinne?
da sind Zinsen mit drin. Und nicht nur in der Cola sind Zinsen mit drin, sondern auch in allen anderen Produkten.
Zum Beispiel alles Essen, was ich mir kaufe, Autofahren und so weiter, Urlaub.
Da sind überall Zinsen mit drin.
Wieso?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Das hängt damit zusammen, wie dann Geld überhaupt in den Geldkreislauf kommt. Ich hatte ja eben schon erklärt, dass Geld nur durch Bankkredite entsteht. Und diese Bankkredite müssen natürlich auch irgendwann mit Zinsen zurückgezahlt werden. Das hat zur Folge, dass jedes Unternehmen, was irgendetwas herstellt oder irgendeine Dienstleistung anbietet, dass diese Unternehmen natürlich diese Zinskosten, die sie bezahlen, mit in ihre Preise einkalkulieren müssen. Das heißt, jedes Unternehmen hat irgendwelche Finanzierungskosten, weil sie sich beispielsweise eine neue Maschine gekauft haben oder ein Haus gebaut haben oder irgendetwas anderes, was sie über Kredit finanziert haben. Und diese Finanzierungskosten, die schlagen sie natürlich auf die Preise auf und damit zahlt der Endkunde im Prinzip die Kosten für die Zinsen. Und selbst die Unternehmen, die keine Kredite aufgenommen haben, die rechnen noch einen kalkulatorischen Zins mit ein. Denn in der Wirtschaft wird immer mit einer sogenannten Eigenkapitalrendite gerechnet. Das heißt, wie viel Geld habe ich in die Firma reingesteckt und wie viel Verzinsung gerechnet auf dieses Eigenkapital habe ich nun. Und damit da dann irgendeine positive Zahl rauskommt, wird dann ein kalkulatorischer Zins mit eingerechnet. Denn die Idee ist, wenn ich das Geld schon in meine eigene Firma stecke, dann möchte ich da auch irgendwas rausziehen. Denn ansonsten könnte ich es ja auch irgendwo am Kapitalmarkt anlegen und da dann Zinsen rausziehen. Aber der spannende Punkt sind halt die Unternehmen, die wirklich Kredite aufgenommen haben. Die müssen, wie schon gesagt, diese Kreditkosten, also die Kosten für die Zinsen, mit in die Preise einrechnen. Und das kommt nachher beim Endverbraucher an. Und das ist nicht nur ein Unternehmen, was dann das letztendliche Produkt herstellt, sondern je nachdem, wie aufwendig dieses Produkt hergestellt werden muss, wie viele Produktionsschritte dazwischen sind, kommt natürlich, je nachdem, ob es nun mehr oder weniger Produktionsschritte sind, kommen halt mehr oder weniger Zinsen drauf, weil jeder Produktionsschritt bei jedem einzelnen Unternehmen verursacht auch nochmal Zinskosten, die damit drauf gerechnet werden. Und von daher werden diese zusammengerechneten Zinskosten im Endeffekt beim Endverbraucher bezahlt. Genaue Zahlen darüber sind schwierig zu kriegen, aber vorsichtige Schätzungen nehmen an, dass ein Drittel bis zur Hälfte dessen, was ein Produkt wirklich kostet, reine Zinskosten sind. Und das erklärt natürlich auch, warum diejenigen, die selber gar keinen Kredit aufgenommen haben, das heißt, die auf ihrem Bankkonto gar keine Zinskosten explizit ausgewiesen sehen, warum die dann auch wieder Zinsen zahlen, die im Endeffekt bei dem reichsten Prozent der Bevölkerung ankommt.
Das bedeutet also, angenommen, ich denke, ich wäre schuldenfrei, ich habe meinen Kredit abbezahlt, bedeutet, dass ich immer noch Schulden abzahle durch diese Zinszahlung, zum Beispiel, wenn ich mir eine Cola oder einen Kasten Bier kaufe.
Genau so sieht's aus. Also man beteiligt sich an den Finanzierungskosten der Firmen und zahlt dadurch, egal was man ausgibt, weiter Zinsen. Und wirklich schuldenfrei ist ja auch niemand. Also erstens mal machen ja die Staaten stellvertretend für ihre Bürger Schulden. Die Bürger bürgen dann nachher für diese Schulden, die die Staaten machen. Deswegen heißen sie auch Bürger. Und dafür müssen natürlich auch Zinsen gezahlt werden. Zinsen machen inzwischen den zweitgrößten Posten im bundesdeutschen Haushalt aus. Und das heißt natürlich, dass über alle Steuern, die bezahlt werden, auch wieder Zinsen gezahlt werden. Zinskosten sind auch sehr stark enthalten, zum Beispiel in Mieten. Und selbst wer meint, er hat ein Eigentum und wäre jetzt schuldenfrei und zahlt keine Zinsen mehr, der hat auch wieder nicht recht, denn er muss noch die Grundsteuer bezahlen, was ja im Prinzip auch wieder Schulden des Staates sind, die er damit abbezahlt. Und ja, über alles, was er irgendwie kauft oder konsumiert, zahlt er auch wieder Zinsen. Also das heißt, man kommt aus diesem Zinssystem gar nicht raus, so wie es heute aufgebaut ist.
Sag mal, Bernhard, wie entstehen eigentlich Preise?
Das ist eine spannende Frage. Und ich versuche das mal anhand von Äpfeln und Birnen zu erklären. Also ein ganz einfaches Beispiel, was, denke ich, auch jeder nachvollziehen kann. Nehmen wir mal an, wir haben in einem Raum 200 Leute. Und diese 200 Leute teilen wir nun in zwei gleich große Gruppen, a 100 Leuten. Und der einen Gruppe geben wir 10 Birnen und der zweiten Gruppe geben wir 30 Äpfel. Das heißt, 100 Leute haben jetzt 10 Birnen und 100 Leute haben 30 Äpfel. Und nun kann es passieren, dass der eine lieber auch mal eine Birne essen will oder nur Birnen essen will, weil er keine Äpfel mag. Oder ein anderer mag keine Birnen und möchte lieber Äpfel essen. Und dann werden die Teilnehmer in diesem Raum, also diese 200 Leute, versuchen untereinander zu tauschen. Und dann wird sich ein Tauschverhältnis ergeben zwischen Äpfel und Birnen. Und ich würde jede Wette eingehen, dass dieses Tauschverhältnis nicht 1:1 sein wird.
Nee, das würde ich mir auch so vorstellen können.
Ich nehme an, dass die Äpfel im Verhältnis zu Birnen weniger wert sein würden. Das heißt, für einen Apfel würde ich vielleicht eine halbe Birne oder vielleicht eine Drittelbirne bekommen und andersrum würde ich für eine Birne vielleicht 2 Äpfel oder vielleicht auch 3 Äpfel bekommen. Was denkst du, Maurice?
Das macht Sinn. Ich denke, das ist so auf dem Markt. Es kommt ein bisschen drauf an, denke ich, wie man da feilscht.
Ja, also es wird sicherlich nicht unbedingt auf 1:3 hinauslaufen, aber ich denke mal schon, dass es sich in die Richtung verschieben wird, dass die Birnen, die wesentlich knapper sind, einen höheren Tauschwert gemessen am Stück bekommen werden. Und jetzt gehen wir mal davon aus, die 30 Äpfel bleiben gleich, aber die Gruppe mit den Birnen, die kriegt noch Birnen dazu. Gehen wir mal davon aus, es wurde noch nicht getauscht und jetzt kommt noch eine Lieferung Birnen an. Und das sind ziemlich viele Birnen. Und jeder, der vorher 10 Birnen hatte, bekommt nochmal 990 Birnen dazu.
Oha, das würde ja dann bedeuten, dass die Birnen nichts mehr wert wären. Das heißt, die Äpfel steigen plötzlich in ihrem Wert.
Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Natürlich bleibt ein Apfel immer noch ein Apfel und eine Birne bleibt immer noch eine Birne. Aber wenn man sich jetzt das mögliche Tauschverhältnis anguckt, dann können wir nicht mehr wie vorher davon ausgehen, dass man für eine Birne jetzt 2 oder 3 Äpfel bekommt, sondern es wäre eher umgekehrt so, dass man für einen Apfel sehr viele Birnen bekommt. Und das Interessante an diesem Beispiel ist, dass sich ja der eigentliche Nutzwert der Äpfel und der Birnen gar nicht verändert hat. Aber das Mengenverhältnis hat sich verändert. An diesem Beispiel mit den Äpfeln und Birnen sieht man sehr gut, dass der Wert, den etwas bekommt, von der Knappheit abhängt. Je knapper etwas ist, desto mehr Wert bekommt es.
So, Äpfel und Birnen ganz gut, Bernhard, aber was hat das mit unserem heutigen Geldsystem zu tun?
Das ist ganz einfach. Im heutigen Geldsystem funktioniert es genauso. Nur, dass wir da nicht mehr Äpfel und Birnen haben, sondern wir haben da Euro und Dollar und Yen und Yuan und wie diese Währungen nicht alle heißen. Aber wir müssen die Währungen gar nicht untereinander vergleichen, um dieses Prinzip wiederzufinden, sondern wir müssen uns einfach nur zum Beispiel den Euro angucken. Wir haben eine Euro-Geldmenge, die ständig wächst und im Gegenzug heißt das, dass der Euro nicht mehr so knapp ist. Das heißt, dass der Euro an Wert verliert, also man muss immer mehr Euro für den gleichen Apfel oder auch für die gleiche Birne ausgeben, um mal bei dem Beispiel von eben zu bleiben. Das heißt, wenn jetzt plötzlich doppelt so viele Euro in Umlauf wären, würde sehr wahrscheinlich der Apfel doppelt so viel Euro kosten und die Birne würde auch doppelt so viel Euro kosten.
Und welchen Sinn macht das?
Das macht jetzt genauso viel Sinn, wie dass es am Tag hell ist und in der Nacht dunkel. Also ich würde sagen, das ist einfach so. Der Wert unseres heutigen Geldes wird über die Knappheit bestimmt. Und wenn man die Knappheit verringert oder andersrum, wenn man die Menge der in Umlauf befindlichen Währungseinheiten erhöht, dann verringert sich der Wert jeder einzelnen Währungseinheit. Das heißt, jeder Euro, jeder Dollar, jeder Yen wird weniger wert, je mehr man davon druckt. Und diesen Effekt kennen wir als Inflation. Inflation kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie aufblähen oder aufblasen. Das heißt nichts anderes, dass wenn die Menge an Euro aufgeblasen wird, dass dann der Wert jedes einzelnen Euros sinkt.
Und geht das auch umgekehrt? Denn das würde ja bedeuten, dass es immer mehr Geld gibt, aber man auch sich davon nicht mehr kaufen kann. Geht das also auch umgekehrt?
Es würde theoretisch auch andersrum gehen. Andersrum würde das Ganze dann Deflation heißen. Das heißt, wenn jetzt, sagen wir mal, nur noch halb so viel Euro in Umlauf wären, dann würde jeder Apfel, jede Birne, jedes Ei nur noch die Hälfte an Euros kosten, weil dann der Euro knapper geworden ist im Verhältnis zu den anderen Waren. Das heißt, der Preis würde sinken. Und das Wirtschaftslehrbuch hat dazu auch was zu sagen. Da steht drin, die Preise ergeben sich aus der Geldmenge geteilt durch die Waren und Dienstleistungen, die man dafür kaufen kann.
Das bedeutet, ich könnte mir selber ausrechnen, was die Waren kosten, würde ich wüssten, wo ich nachschauen könnte, wie viel Geld im Umlauf ist.
Ja, soweit die Theorie, aber das ist ein bisschen schwierig. Erstmal wird es schwierig nachzugucken, wie viel Geld ist denn gerade aktuell in Umlauf. In Europa wird die Geldmenge zwar veröffentlicht, aber trotzdem berechnet daraus keiner seine Preise. Die Preise entstehen in Wirklichkeit anders. Als unterer Preis wird sich langfristig immer der Preis festsetzen, den ein Produkt in der Produktion kostet.
Wieso langfristig?
Ja, da gibt es zwei Aspekte, die damit reinspielen können. Der eine Aspekt wäre, dass zum Beispiel ein großer Konzern versuchen will, kleine Konkurrenten aus dem Markt zu drängen. Dann könnten sie auf die Idee kommen, ihre Produkte zu Dumpingpreisen anzubieten. Das heißt, zu Preisen, die unter den Produktionskosten liegen. Und hoffen, dass die Konkurrenz dann irgendwann pleite geht. Und wenn die Konkurrenz dann pleite ist, dann würden sie ihre Preise wieder anheben. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt, was sehr hohe Entwicklungskosten hatte, dann wird das Unternehmen erst einmal die Entwicklungskosten, die für dieses Produkt angefallen sind, mit auf den Preis aufschlagen. Und zwar so lange, bis sie die Entwicklungskosten wieder drin haben oder aber so lange, wie keine Konkurrenz am Markt ist, die diesen Preis unterbieten könnte. Und damit kommen wir zum eigentlichen Punkt der Preisbildung. Jeder Produzent versucht natürlich, möglichst viel Gewinn zu machen und das klappt natürlich am besten, wenn er seine Produkte zu möglichst hohen Preisen verkauft. Das heißt, er guckt sich an, ist sonst noch jemand am Markt? Was bieten die anderen an Produkten an? Welche Qualität haben diese Produkte? Und welchen Preis nehmen die Konkurrenten? Das heißt, welchen Preis kann ich selber nehmen? Das ist ein entscheidender Punkt zur Preisfindung. Und ein anderer Punkt wäre noch, ob der Produzent gerade irgendeinen Kredit am Laufen hat, für den die Bank vielleicht die Zinsen hochsetzt. Dann würden die erhöhten Zinskosten auch mit in den Preis mit einfließen. Und diese Aussage aus dem Lehrbuch, dass die Geldmenge, die zum Kauf von Waren und Dienstleistungen verwendet wird, geteilt durch die Waren und Dienstleistungen dann im Endeffekt den einzelnen Preis ausmacht, stimmt zwar so im Prinzip, aber das Pferd ist eher von hinten aufgezäumt, wie man so schön sagt. Im Lehrbuch steht, die sogenannte nachfragewirksame Geldmenge, also die Geldmenge, für die eingekauft wird, geteilt durch Waren und Dienstleistungen, ergibt nachher den Preis der Waren und Dienstleistungen. Genau genommen ist es aber genau andersrum. Man kann also im Nachhinein nachrechnen, wie viel Geld wurde für diese Waren und Dienstleistungen ausgegeben. Und wenn man dieses Geld zusammenrechnet, dann hat man wieder genau diese nachfragewirksame Geldmenge. Das heißt, man kann im Nachhinein sagen, es verhält sich immer nach diesem Gesetz. Aber wie gesagt, das ist falsch rum gedacht.
Bernhard, kannst du das nochmal ein bisschen zusammenfassen für uns?
Ja. Im Prinzip wollte ich nur sagen, im Lehrbuch steht, dass erst die Geldmenge da war Und diese Geldmenge teilt man dann durch die Waren und Dienstleistungen und daraus würde sich dann der Preis ergeben. Aber wie ich eben schon ausgeführt habe, eigentlich ist es genau andersrum. Wenn man alle Preise, die bezahlt wurden, zusammenzählt, dann hat man diese sogenannte nachfragewirksame Geldmenge. Das heißt, im Lehrbuch steht's genau falsch rum drin. Beziehungsweise im Lehrbuch steht's genau von hinten aufgezäumt drin.
Als Veranstaltungskaufmann, den ich umgeschult habe, muss ich tatsächlich dazu sagen, Bernhard, es steht weder drinne, also zumindest nicht in den Lehrbüchern, und es wird, wenn es drinne steht, falsch verkauft, in Anführungsstrichen verkauft.
Ja, das ist das, was ich eben auch klar machen wollte. Also ich denke, da sind wir uns einig. Entweder steht es nicht drin oder es steht völlig verdreht drin. Und ich denke mal, wenn man studiert, dann muss man noch mehr verdrehte Sachen lernen. Aber das hat nicht unbedingt immer was mit der Realität zu tun.
Was hat das mit der Inflationsrate auf sich?
Ja, das ist eine spannende Frage. Inflationsrate ist ja so ein geflügeltes Wort, was immer wieder durch die Presse schwirrt. Aber die meisten Leute meinen wahrscheinlich den sogenannten Verbraucherpreisindex. Der Verbraucherpreisindex rechnet mit einem sogenannten Warenkorb. In diesem Warenkorb sind Produkte enthalten, die man im Allgemeinen konsumiert. Der Verbraucherpreisindex wird einmal im Jahr bekannt gegeben. Und da wird angegeben, wie viel Prozent teurer oder im theoretischen Fall auch günstiger dieser Warenkorb geworden ist. Aber der Trick bei diesem Verbraucherpreisindex ist, dass sich der Warenkorb hin und wieder verändert. Es wird dann immer gesagt, die Konsumgewohnheiten der Deutschen haben sich verändert und deswegen musste der Warenkorb angepasst werden. Und durch diese Anpassung des Warenkorbs, dass man dann zum Beispiel sagt, die Deutschen essen nicht mehr so viel Lachs, sondern eher Lachsschinken, kann man natürlich die Preissteigerung dahin rechnen, wo man sie gerne hätte.
Ja, ich denke, damit die Köpfe hier nicht ganz so abrauchen, wie ich mir das gerade vorstelle, machen wir erstmal noch ein bisschen Musik und hören uns dann gleich wieder weiter.
Hallo, da sind wir wieder bei Radio Money Talk. Hier auf TIDE 96.0. Mein Name ist Bernhard Wenzel.
Mein Name ist Maurice Zimmern.
Und eben hatten wir darüber gesprochen, dass über die Zinsen eine Umverteilung von den unteren Einkommensklassen zu den oberen Einkommensklassen stattfindet. Und ganz am Anfang sind wir darauf eingegangen, wie unser heutiges Geldsystem aufgebaut ist und dass Geld nur aus Schulden entsteht.
Bernhard, warum sprechen wir in Deutschland zumindest von einer Schuldenbremse? Wenn ich das wirklich richtig verstanden habe mit der Schuldenbremse, dann wäre das doch so, wenn wir unsere Schulden hier in Deutschland komplett bezahlen würden, dann würden wir das komplette Geld eigentlich vernichten.
Genau, das hast du richtig verstanden. Allerdings, bei der Schuldenbremse geht es ja im Moment erst einmal nur, also nur in Anführungsstrichen, um die Schulden des Staates. Das sind auch immerhin über 2000 Milliarden Euro. Also ich denke mal, wenn ich 2000 Milliarden Euro mehr oder weniger auf dem Bankkonto hätte, das würde ich schon merken. Und das ist eine Größenordnung, das würde auch an der Wirtschaft nicht spurlos vorbeigehen. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über Preisbildung geredet. Und wenn jetzt plötzlich 2000 Milliarden Euro fehlen würden, dann hätten wir ganz deutlich die Situation einer Deflation. Das heißt, die Preise würden sinken, weil nicht mehr so viel Geld da ist, für das überhaupt eingekauft werden kann. Und das würde dazu führen, dass die Produzenten ihre Preise senken würden, in der Hoffnung, dass sie überhaupt noch irgendetwas für die Waren bekommen würden. Und das wäre dann der Anfang einer Abwärtsspirale.
So, Bernhard, aber ich muss dir leider irgendwie so ein bisschen widersprechen, denn es ist doch so, wenn alles für mich zumindest billiger wird, also ich billiger einkaufen kann, ich mehr in der Tasche habe, ist das doch gut für jeden.
Ja, am Anfang scheint es erstmal gut zu sein, weil die Preise sinken. Aber wir müssen natürlich auch sehen, diese Preise bzw. die Verkaufserlöse, die aus diesen Preisen nachher gewonnen werden, sind ja dazu da, Menschen zu bezahlen. Und wenn dann eine Firma nach der nächsten entweder Menschen entlassen muss, weil sie nicht mehr bezahlt werden können, oder die Löhne drastisch gesenkt werden müssen, dann hat jeder plötzlich auch weniger Geld in der Tasche, was er überhaupt ausgeben kann. Und von daher werden dann wahrscheinlich noch mehr Firmen pleite gehen, weil noch weniger gekauft werden kann überhaupt. Und das setzt sich dann fort.
Also die Deflation schadet mir quasi selber.
Ja, im Endeffekt, ich sag mal im Boomerang-Effekt, wenn das Ganze wieder zu dir zurückkommt, dann schadet die Deflation dir selber, weil dein Chef dich entlassen muss. Und was auf jeden Fall bei der Deflation noch zu beachten ist, die Lohnkosten könnte man im Idealfall, in Anführungsstrichen, noch runterfahren. Aber wenn man jetzt einen Bankkredit aufgenommen hat, dann wird die Bank nicht auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, das Geld ist ja viel mehr wert. Für das Geld kann man sich ja jetzt das Doppelte kaufen, also müsst ihr uns nur die Hälfte zurückzahlen. Nein, die Bank hat auf ihrem Papier eine Zahl stehen und dieses Geld, was da im Vertrag steht, das will sie auch komplett zurückgezahlt haben, plus Zinsen. Und das wirkte natürlich nochmal extrem.
Wieso das?
Also im Extremfall könnte es sogar sein, dass Firmen ihr Firmenkapital, also die Sachwerte, verkaufen müssen, um überhaupt diesen Kredit zurückzahlen zu können, und danach gibt es die Firma dann nicht mehr und damit würde es dann noch mehr Arbeitslose geben, die dann auch wieder weniger Geld in der Tasche haben, die dann noch weniger kaufen können. Und ich glaube, an dieser Stelle höre ich mal auf, denn damit ist die Abwärtsspirale dann perfekt. Und auch die Europäische Zentralbank hat Angst davor, dass so eine Deflation entstehen kann. Und deswegen druckt sie im Moment Geld und pumpt es quasi in den Wirtschaftskreislauf, soweit möglich, halt um so eine Deflation zu verhindern. Was dann allerdings auch entstehen kann, oder ich sag mal das, womit wir heute eigentlich schon leben, das ist dann das genaue Gegenteil. Das ist die Inflation, dass alles teurer wird. Und die Inflation heißt im Prinzip nicht, dass die Sachen immer mehr wert werden, sondern die Inflation ist eigentlich nur ein Ausdruck dafür, dass das Geld immer weniger wert wird. Das heißt, wenn immer mehr Geld da ist, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, die Geldmenge muss immer mehr steigen, damit dieses System am Leben erhalten werden kann. Und das führt natürlich dazu, dass das Geld an sich immer weniger wert wird und dadurch haben wir dann eine Inflation. Das wäre das genaue Gegenteil. Und sowohl Inflation als auch Deflation führen irgendwann dazu, dass dieses System nicht mehr funktionieren kann. Und dann brauchen wir einen Neustart.
Und das wäre?
In der Vergangenheit waren Neustarts meistens gekoppelt mit irgendwelchen Krisen oder auch Kriegen. In der Regel heißt das, dass es irgendeine Währungsreform in welcher Form auch immer gibt und danach geht dann dieses ganze Spiel von vorne los. Das Problem ist nur, dass wenn das Spiel mit genau diesen gleichen Spielregeln von vorne losgeht, dann dauert es wieder ein paar Jahrzehnte, wenn wir Glück haben. Wenn wir Pech haben, geht es schneller. Aber dann sind wir wieder genau an der gleichen Stelle, wo wir heute sind. Und dann muss dieses System wieder neu gestartet werden.
Also es wiederholt sich und es wiederholt sich und es wiederholt sich.
Es sieht so aus, dass die Geschichte sich wiederholt. Weil immer wieder Menschen mit einer ähnlichen Auffassung, wie Geld funktionieren soll, dann daran sind, dieses neue Geldsystem zu erschaffen. Und das funktioniert genauso schlecht wie das vorherige. Vielleicht werden ein paar Details verbessert, aber ich denke mal, die Grundproblematik, dass wir ein verzinstes Schuldgeldsystem haben, in dem das Geld wieder verschwindet, wenn es zurückzahlt, das haben, denke ich, alle Systeme, die in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten aufgelegt wurden.
Aber es muss ja einen Grund haben, dass wir dieses Geldsystem haben, das ist ja irgendwie klar, aber dennoch wird dieses System automatisch gegen die Wand fahren werden. Warum? Warum machen wir sowas?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das Hauptproblem, das wir haben, ist, dass die wenigsten dieses Geldsystem wirklich verstehen. Und diejenigen, die dieses Geldsystem verstehen, meinen, einen Vorteil von diesem Geldsystem zu haben. Aber denke, über 99,9% der Weltbevölkerung haben einen Nachteil von diesem Geldsystem. Aber die haben halt das Problem, dass sie im Moment nicht die Macht haben, etwas zu ändern. Und vor allem, dass sie zwar ein diffuses Gefühl haben, dass da irgendetwas nicht stimmt, aber sie können es nicht benennen. Und in der Regel wissen sie noch nicht einmal, dass das Geldsystem gegen sie arbeitet, sondern es werden meistens irgendwelche anderen Gründe gefunden oder erfunden, wo die Probleme herkommen. So, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende von Radio Money Talk. Radio Money Talk hört ihr hier auf Tide 96.0 immer am dritten Mittwoch im Monat ab 20 Uhr. Und wenn ihr von zu Hause an eurem Computer live mit uns reden wollt, dann habt ihr demnächst die Möglichkeit, auf Radio OkiTalk mit uns live über Geld zu reden. Weitere Infos gibt es auf unserer Homepage www.radio-moneytalk.de oder direkt auf okitalk.com.
Ja, Bernhard, fass doch nochmal die wichtigsten Punkte zusammen, so dass unsere Zuhörer auch nochmal einen Überblick bekommen.
Ja, die wichtigsten Punkte, die wir heute besprochen haben, sind: Geld entsteht aus Bankschulden, und wenn die Bankschulden wieder zurückgezahlt werden, dann verschwindet das Geld wieder, und das Geld für die Zinsen wird beim Kredit nie miterzeugt. Deswegen muss die Geldmenge ständig wachsen. Und außerdem haben wir noch darüber gesprochen, wie Preise entstehen. Und am Ende habe ich auch noch ein paar Buchtipps für diejenigen, die sich in die Themen näher einlesen wollen. Das erste Buch, was ich empfehlen will, heißt Der Mythos vom Geld, die Geschichte der Macht. Das Buch ist wirklich sehr lesenswert. Das Buch ist vom November 2008, ist inzwischen leider vergriffen. Bei Amazon gibt es zu Mondpreisen noch ein paar Bücher. Ich hatte Glück und habe im Internet eine Online-Version davon lesen können. Also wenn ihr nicht gerade, was steht hier, ab 288 Euro für das Buch ausgeben wollt, dann sucht im Internet, also mit Chance, findet ihr auch noch eine Online-Version des Buches. Das Buch heißt Der Mythos vom Geld, die Geschichte der Macht. Der zweite Buchtipp, auch zur Entstehungsgeschichte des Geldes, ist ein recht aktuelles Buch aus dem Mai 2012. Und das Buch heißt Schulden, die ersten 5000 Jahre.
Ja, spannend wäre es ja, wenn du noch einen Tipp hättest für das Thema Geld und Macht.
Ja, da habe ich auch gleich zwei Buchtipps parat. Das eine Buch heißt Weltmacht IWF, Chronik eines Raubzuges und ist jetzt gerade letztes Jahr, also 2014, erschienen. Und der zweite Buchtipp heißt Bekenntnisse eines Economic Hitman.
Ja, und das habe ich auch selber gelesen und das war wirklich ein Wahnsinnsbuch, da man versteht, wird einiges mehr verstehen.
Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und verabschieden uns noch mit einer kleinen Musik. Bis zum nächsten Mal.
Und wir zählen darauf, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bernhard Benzel, Maurice Timmermann ist mein Name und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tja, bis dann.